Stefan, die Euroleague im Basketball geht los. Ist es eigentlich glücklich oder unglücklich, dass es gleich mit Alba Berlin gegen FC Bayern München Basketball beginnt?
Ich finde es eher unglücklich. Also ich glaube, dass du als Verein, wenn du in die Saison startest, da deinen Fans gerne mal im ersten Spiel einen anderen Kontrahenten als den nationalen Rivalen präsentieren würdest. Also ich find's jetzt nicht so prickelnd. Ich glaube, die Bayern sind wahrscheinlich ganz froh. Sie haben ein Heimspiel. Alba ist von der Papierform her sicherlich in dieser Saison eines der schwächsten Euroleague-Teams. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, mit dem Sieg zu starten, ist durchaus gegeben. Aber insgesamt, glaube ich, ist da so richtig happy keiner mit.
Bei 18 Mannschaften haben wir eben die beiden deutschen Vertreter mit Berlin und München. Wollen wir die mal ein bisschen analysieren? Fangen wir mal mit Alba Berlin an. Letztes Jahr 16. war nicht so glücklich und man sagt jetzt, eigentlich ist der Kader nicht mehr so gut wie im letzten Jahr. Was kann man von Alba erwarten?
Also in den meisten Prognosen wird Alba tatsächlich auf Position 18 gehandelt, also als möglicherweise schwächstes Euroleague-Team. Ich glaube, es wird wirklich schwer. Maodo Loh ist weggegangen nach Mailand und es ist der Euroleague-Maodo Loh weggegangen. Also Maodo hat eigentlich immer in der Euroleague bessere, noch bessere Leistungen abgerufen als in der BBL. Und dann ist der Mann weg, der den ganzen Laden zusammengehalten hat, Luke Sigma zu Olympiakos. Ich glaube, dass der Mannschaft ein Stück weit Erfahrung auf diesem Niveau fehlt, vor allen Dingen auf der Point Guard Position mit den beiden Jungen, mit Giga Samar und mit Matteo Spagnolo. Und Fehler werden nirgendwo in keiner Liga der Welt härter bestraft als in der Euroleague. Und dieses Maß an Unerfahrenheit, gerade im Spielaufbau, wird dafür sorgen, dass Alba Fehler begeht. Also ich glaube, das wird eine Lernsaison, eine Übergangssaison, vielleicht auch die erste von zwei Übergangssaisons in Berlin.
Wir müssen natürlich auch mal kurz den Scheinwerfer auf Johannes Thiemann richten. Der hat sich unfassbar entwickelt. Wie siehst du seine Rolle dann jetzt in der Euroleague, wo Loh dann auch weg ist? Noch mehr Verantwortung, noch mehr Führungskraft?
Ja. Auf jeden Fall, es ist ja Wahnsinn, wenn man schaut, wie gut bislang die deutschen WM-Fahrer spielen. Also ein Johannes Thiemann oder auch ein Isaac Bonga oder Andy Obst bei den Bayern. Da fragst du dich, was ist das? Ist das die Euphorie? Ist das der Spielrhythmus? Muss das früher oder später einknicken? Aber Johannes Thiemann muss zusammen mit Sterling Brown, mit Matt Thomas die Lokomotive sein, die diesen Zug zieht. Und ich glaube auch, dass er aufgrund seiner Entwicklung, die er gemacht hat in den letzten Jahren, das hinbekommt.
Du hast es erwähnt, Weltmeister auch beim FC Bayern, Giffey, Bonga, Obst. Man sagt, es ist der stärkste Kader, den der FC Bayern je hatte. Sie sind zweimal knapp an den Playoffs gescheitert. Ist das jetzt eine Garantie dafür, dass sie dann ins Final vorkommen?
Ich sehe sie im Moment nicht mal in den Playoffs, sage ich ganz ehrlich. Ich finde auch nicht, dass es der beste Kader ist, den die Bayern je hatten. Dieser Kader ist extrem breit, aber ich weiß nicht, ob dieser Kader genug Qualität in der Spitze hat. Warum sage ich das? Bolmaro und also Leandro Bolmaro, Sylvain Francisco, die beiden neuen Point Guards, gut, aber nicht absolutes Euroleague Top Level, eben auch von der Erfahrung her nicht, die so wichtig ist. Serge Ibaka ist die ganz große Verpflichtung, der größte Name. Aber bei dem muss man sicherlich auch die Belastung steuern. Der ist nicht mehr der Jüngste. Der ist sicherlich auch nicht mehr im Sommer seiner Karriere, sondern eher im Herbst. Dann hast du mit Vlado Lucic einen Schlüsselspieler, der sehr verletzungsanfällig ist. Ich sehe die Bayern nicht als Final Four Team. Ich glaube, die Bayern könnten sehr zufrieden sein, wenn sie in die Playoffs kommen.
Sie haben aber an der Seitenlinie einen neuen Trainer mit Pablo Laso, der hat das Ding schon zweimal gewonnen.
Absoluter Top-Coach. Die Bayern haben ja auch diesen sehr, sehr tiefen Kader. Und das ist der große Vorteil, dass sie dazu Pablo Laso haben. Denn es sind viele Spieler da, die, auch wenn ich sage, es fehlt vielleicht die absolute europäische Topspitze. Es gibt ganz viele Spieler, die Ansprüche aufgrund ihrer Vita auf Minuten stellen können. Und es gibt für mich in Europa keinen besseren als Pablo Laso, wenn es darum geht, allen sinnvoll Rollen zuzuweisen und alle irgendwo eingebunden zu halten.
von München nach Mailand. Da haben wir auch zwei Deutsche mit Johannes Vogtmann, der schon da war, und Maolo Loh, der jetzt hinkommt. Welche Rolle werden die beiden in Mailand spielen? Werden sie viel Spielzeit bekommen?
Also bei Maolo muss man jetzt ja mal schauen. Der hat sich ja direkt im ersten Ligaspiel eine Muskelverletzung zugezogen. Ist natürlich ganz bitter, wann und wie er zurückkommt. Joe Vogtmann musste am Anfang ja sehr kämpfen, um überhaupt in die Rotation reinzukommen. Dieser Kader ist auch wieder sehr gut aufgestellt, gerade für Joe auf den Forward-Positionen. Mit Nikola Mirotic aus Barcelona ist ein Spieler, der die gleiche Position spielt wie er, dazugekommen, der für mich immer noch talentierteste Spieler in der ganzen Liga, aus meiner persönlichen Sicht, Mirotic. Aber der eben auch mal beweisen muss, dass er ein Winner ist. In Barcelona hatten sie mit ihm eigentlich immer Teams, die gut genug waren, den Titel zu gewinnen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass Joe seine Minuten bekommen wird, einfach aufgrund der Art und Weise, wie er sich dann im Laufe der letzten Saison dann eben doch reingefunden hat. Und ich glaube auch, dass Maolo seine Minuten bekommen wird. Aber es ist bei Ettore Messina nicht einfach, als Neuer reinzukommen. Das war bei ihm überall so. Und damit werden da auch, oder wird jetzt auch verstärkt Maolo zu kämpfen haben. Hoffen wir erstmal, dass seine Muskelverletzung nicht so schlimm ist und dass er dann irgendwann auf dem Acker steht. Barcelona, ja, Mailand, ein Team, das geht schon Richtung Playoffs. Die sehe ich zum Beispiel, wir haben über die Bayern gesprochen, doch ein gutes Stück stärker aufgestellt als die Bayern.
Da gibt es noch einen Weltmeister, der freut sich vielleicht auf die ersten Minuten, die er in der Euroleague spielen darf. Justus Hollatz Richtung Istanbul, Anadolu Efes, die ja auch schon eigentlich vor kurzem zweimal das Ding gewonnen haben. Für ihn genau die richtige Herausforderung für seine Entwicklung, dort hingegangen zu sein? Dort übrigens also auch Fleiß, ne, der leider nicht mehr im Fokus steht beim DBB, aber auch ein deutscher Spieler, der sehr viel mit Istanbul schon gewonnen hat.
Ja. Also, ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung für Justus war. Ich hätte Justus ganz ehrlich lieber in einer größeren Rolle in einem Eurocup-Team gesehen. Ich glaube, das wäre seinem jetzigen Entwicklungsstand angemessener gewesen und hätte für ihn vielleicht mehr Fortschritt bedeutet. Auf der anderen Seite, wir werden sehen, wie viele Minuten er bekommen wird da als Backup von Darius Thompson. Am Wochenende in der Liga haben beide Deutschen nicht gespielt. Tibor bin ich sehr gespannt, einfach wegen des Trainerwechsels. Unter dem bisherigen Coach Ergin Ataman. Ich hatte immer das Gefühl, die Beziehung der beiden war so ein bisschen heiß-kalt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was der Trainerwechsel bedeutet für Tibors Rolle, für Tibors Minuten, die ja unter Ataman extrem geschwankt haben. Das heißt, da war ja nichts Verlässliches da, ob sich das jetzt ändert. Aber auch das ist eine Mannschaft, ähnlich wie Mailand, von der Gesamtqualität her Richtung Playoffs. Also da haben wir zwei deutsche Duos bei guten Teams, also sowohl in Mailand als auch in Istanbul.
Und dürfen wir einen nicht vergessen, der war jetzt nicht dabei bei der WM, aber schon im Kosmos des DBB, Oscar da Silva beim traditionsreichen FC Barcelona. Spielt er jetzt schon seine zweite Saison, glaube ich, dann jetzt. Wie siehst du ihn, wie siehst du seine Rolle und wie siehst du FC Barcelona?
Ich glaube, dass Oscar mehr spielen wird als in der Vergangenheit. Ich sehe Barcelona ja ungefähr auf dem Niveau von Mailand und Istanbul, vielleicht einen kleinen Ticken darüber. Ich glaube, Willy Hernan Gomez als Neuzugang aus der NBA wird auf jeden Fall helfen. Hat angeblich einen ganz dicken Vertrag abgeschlossen, 12,5 Millionen für 3 Jahre. Aber Jabari Parker ist für mich eine Wundertüte, sage ich ganz ehrlich. Ich bin mir nicht sicher, ob der auf europäischem Niveau funktionieren wird. Und deswegen sehe ich Barcelona als Gesamtpaket schlechter als in den letzten 2-3 Jahren. Immer natürlich noch eine der besten Mannschaften in Europa, aber eben durch den Mirotic-Abgang eben auch vielleicht wirklich die Chance für Oscar da auf den großen Positionen ein paar mehr Minuten abzugreifen. Das ist zumindest meine Erwartung.
Ja, und dann kommen wir mal zu den Favoriten. Alle jagen Real Madrid. Gehören die wieder zu den Favoriten? Mögliche Titelverteidigung. Wen siehst du sonst noch da vorne? Final Four übrigens, darf man nicht vergessen, im Mai in Berlin.
Ja. Ja, Real, die, also Real ist auf jeden Fall ein Favorit. Das ist ein ganz tiefer Kader mit tonnenweise Erfahrung. Man kann auch sagen, die sind überaltert, aber die haben tonnenweise Erfahrung und die ist so unfassbar wertvoll in dieser Euroleague. Das ist das eine. Sie haben den Kader ziemlich zusammengehalten. Einzige wirklich wichtige Neuverpflichtung, Facu Campazzo. Das ist aber im Prinzip ein Rückkehrer. Der kennt Real, der war schon in Madrid. Und sie haben Edi Tavares in der Mitte. Kein anderer Big Man kann ein Spiel in Europa so beeinflussen wie er. Und deswegen gehört Real für mich auf jeden Fall wieder zu den Top-Favoriten, ja. Und wenn du mich jetzt nach anderen Teams fragst, wir haben schon Barcelona, Mailand, Anadolu Efes gesprochen, die gehören zum erweiterten Kreis. Sehr interessant für mich Monaco mit Sascha Obradovic, muss ich ganz klar sagen. Die haben halt auf den Guard-Positionen unfassbar viel Qualität mit Eli Okobo, mit Jordan Lloyd, mit Kemba Walker und mit Mike James. Aber das ist auch ein Risiko. Also wenn Kemba Walker kommt aus der NBA, das ist sicherlich ein verträglicher Typ. Auch bei ihm muss man mal gucken, was geben seine Knie noch her. Ja, aber du hast Mike James mit dabei. Und Mike James ist eines der größten Pulverfässer in der Euroleague. Und den musst du erstmal handeln. Und viele haben das nicht hinbekommen. Sascha steht vor der Aufgabe, Mike James jetzt, er hat ihn letztes Jahr schon gehabt, aber in dieser nochmal veränderten Konstellation, wo jetzt noch ein Kemba Walker dazugekommen ist. Aber auf der anderen Seite haben sie eben auch wichtige Rollenspieler dazugeholt. Ja, ein Terry Tapé, einen Petre Corneli, einen Mam Jai Tae. Also, das ist schon ein beeindruckender Kader. Ja, und ansonsten musst du natürlich die beiden griechischen Teams nennen. Ne? Olympiakos war letztes Jahr im Finale, war faktisch eigentlich die beste Mannschaft der Saison. Hätte es aus meiner Sicht heraus auch verdient gehabt, den Titel zu gewinnen. Jetzt haben sie natürlich mit Sascha Vesenkov den MVP verloren. Aber diese Mannschaft, die wird smart spielen, die wird gut verteidigen. Sie hat Kostas Lukas dazu geholt, der von Panathinaikos kam. Das ist nochmal dreimal so schlimm, wie wenn du von Schalke nach Dortmund oder umgekehrt wechselst. Und sie haben Luke Sigma, wo ich natürlich auch sehr gespannt bin. Ich habe immer gedacht, Luke Sigma wird irgendwann sein letztes Spiel für Alba Berlin spielen. Vielleicht kommt er auch nochmal zurück, ich weiß nicht, aber das ist ein Ding. Und der Lokalrivale, Panathinaikos, ne, die haben natürlich sehr viel Geld in die Hand genommen. Ataman als Coach, Juancho Hernan Gomez aus der NBA, Matthias Lissor von Partizan, den Wechsel von Kostas Lukas haben wir schon angesprochen, Luca Vildosa, also also da sind die Ambitionen groß bei beiden griechischen Clubs, gerade bei Panathinaikos, die ja zuletzt eher enttäuschend unterwegs waren.
So, jetzt wirst du gefordert. Dann nenn mir doch mal zum Ende deinen Tipp, wer das Ding holt und wo die beiden deutschen Mannschaften landen.
Okay, fangen wir mit den beiden deutschen Mannschaften an. Berlin wird, ja, ich glaube irgendwo Platz 16 bis 18, leider nur. Die Bayern, ich hoffe, dass sie es schaffen, an den Playoffs zu kratzen. Das kann aber auch vielleicht am Ende nur Platz 12 oder 13 sein, aber ich denke, es ist auch ein bisschen mehr drin, vielleicht wirklich, dass sie dran kratzen. So, und wer gewinnt das ganze Ding? Immer, immer super schwierig zu sagen. Ganz ehrlich, ich finde, es ist dieses Jahr wirklich, wirklich relativ ausgeglichen. Und ich glaube sogar, dass Mailand, wenn alle Teile zusammenfallen, eine Chance hat. Aber Stand heute, glaube ich, einfach aufgrund der Erfahrung, die ich genannt habe. Und irgendwie sind die Jungs ja auch nie satt bei Real. Ja, ich weiß nicht, ein Chacho Rodriguez, ein Rudy Fernandez, die haben ja schon so viel gewonnen, die machen immer weiter. Es ist fies von dir, dass ich mich festlegen soll. Das ist echt fies von dir. Auf der anderen Seite sehe ich auch Olympiakos, die natürlich jetzt unheimlich gerne zurückkommen wollen. Aber sie haben eben auch nicht mehr Vesenkov.
Also?
Ich sage jetzt, bevor ich weiter rumsülze, sage ich jetzt Real. Aber ich kann es auch nicht mit vollster Überzeugung sagen, weil ich wirklich das als ein sehr enges Rennen einstufe.
Olympiakos Madrid oder Real Piräus. Vielleicht finden wir ja so irgendwie eine
Mischung. Lass uns darauf einigen.
Stefan, vielen Dank für deine Expertise. Hat Spaß gemacht. Alles Gute.
Danke, Olli.
Das wird doch eine schöne Liga.